Habt schon von Lilly und Lulu vernommen, worum es heute geht. Irgendwie um einen Schwimmkurs. Aber zunächst möchte ich mal mit einer kleinen Quizfrage beginnen. Ich mache heute also mal den Jauch gewissermaßen. Und die Quizfrage habt ihr auf dem Sonntagsbrief drauf. Ein unvollständiger Bibelvers. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde Folgendes. Wir haben von eurem Glauben gehört, der euch mit Jesus Christus verbindet und von eurer Liebe zum ganzen Volk Gottes. Dieser Glaube und diese Liebe, die kommen aus, ja, woher kommen die denn nun? Aus der Predigt, ja, könnte möglich sein. Wie könnte die Stelle weitergehen? Hier bekommen Menschen ein super Zeugnis ausgestellt, finde ich, Menschen in einer Gemeinde. Starken Glauben an Jesus haben sie und eine große Liebe zum Volk Gottes. Und das ist doch manchmal auch ein etwas seltsames Volk. Also woher kommt denn das? Wie ist denn das möglich? Das ist doch nicht nur für eine Kirchengemeinde spannend, ist auch für mich spannend, der ich in der Diakonie arbeite. Da sitzen wir immer wieder auf irgendwelchen Klausuren zusammen und überlegen uns, wie man Menschen motivieren kann, dass sie zugewandt und menschenfreundlich werden. Ja, wie denn nun? Welches Programm oder welcher Motivationstrainer führt uns dahin? Ja, ich habe jetzt A, B, C, D, wie bei Günther Jauch, nicht vorbereitet, sondern bringe gleich die Lösung für euch. Was Paulus hier den Kolossern schreibt, gleich am Anfang des Briefes, ist ganz schlicht und ergreifend. Er schreibt, dieser Glaube und diese Liebe fließen aus der festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Also eine richtig feste Hoffnung auf die Ewigkeit als Motivationsbasis. Wohlgemerkt, das ist hier keine Jenseitsvertröstung, sondern eine ganz klare Zielorientierung für unser Leben hier und jetzt. Na schön, könnte man sagen, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Also, einfach auf die Ewigkeit Gottes hoffen und dann läuft das hier unten schon alles. Oder wie ist das? Vielleicht geht's euch ja so ein bisschen wie mir. Vom Kopf her zu so einem Wort volle Zustimmung, aber im Herzen dann doch ein paar Fragezeichen. Am Thema Ewigkeit, da geht's mir manchmal so wie einer, der ja einen großen Geldschein bekommen hat, geschenkt bekommen hat, aber ja, was fängt man dann damit an? Stellt euch mal folgende zugegebenermaßen etwas schräge Geschichte vor. Ihr seid bei einem italienischen Lokal, habt so richtig Hunger und es riecht auch richtig gut aus dem Laden. Man geht rein, ah, schön, dann merkt man, Portemonnaie vergessen. Aber ich habe richtig Hunger, was nun? Und da kommt ein richtig netter Mensch. Jetzt kommt etwas schwer vorzustellen, gebe ich zu. Der schenkt euch den größten deutschen Geldschein, den es gibt. Der sagt, kein Problem, ich bin reich, hier, 500 Euro für dich. Ihr kriegt einen 500-Euro-Schein geschenkt. Größeren Schein gibt's nicht in Deutschland. 500 Euro. Und da stehe ich da mit meinem 500-Euro-Schein, könnte eigentlich jetzt die ganze Speisekarte bestellen. Aber der Wirt, der sagt, nee, 500 Euro, kann ich nicht wechseln. Ich habe den größten Geldschein, den es gibt, in der Hand und bleib hungrig. Manchmal geht es mir so. Wir haben so große Verheißungen von Gott, so große Versprechen, so große Geschenke bekommen. Und dann stehe ich da mit diesem großen Geschenk und überlege mir, wie kriege ich das eigentlich in Kleingeld, damit ich damit wirklich etwas anfangen kann. Immer wieder diese Frage, wie bekommen wir die große Ewigkeitshoffnung, diesen großen Geldschein, so gewechselt, dass ich damit in meinem Leben was anfangen kann. Wie bekommen wir das zusammen? Einerseits dieses große Ziel, Ewigkeit, vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Andererseits mein kleines, klägliches Herumfuhrwerkeln in diesem Leben und in der real existierenden Gemeinde. Also wie passt das eigentlich? Ich bin vor kurzem auf einen Text gestoßen im Alten Testament, einen sehr bekannten, einen recht langen Text. der uns helfen kann, diesen scheinbar unüberbrückbaren Gegensatz näher zusammenzubringen. Es ist eine Vision. Eine Vision, die der Prophet Hesekiel erlebt hat. Hesekiel bekommt dort durch den Boten Gottes etwas gezeigt. Und im Text ist einfach nur immer schlicht von dem Mann die Rede. Man weiß also gar nicht, wie dieser Bote Gottes aussieht. Der hat auch keinen Namen, sondern im Text heißt er immer nur der Mann. Ich lese uns das mal vor. Die ersten Verse aus Hesekiel 47. Und der Mann führte mich zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß nochmal 1000 Ellen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er nochmal 1000 Ellen, da war es ein Strom. Ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Jetzt hören wir diesen Text von Davut nochmal in Farsi.
آن مرد مرا به در ورودی معبد بزرگ بازگرداند. آبی از زیر دروازه به سوی شرق روان بود، یعنی جهتی که معبد بزرگ در آن سو قرار داشت و پایین تر از قسمت جنوبی معبد بزرگ و از جنوب قربانگاه می گذشت. آنگاه آن مرد مرا از راه دروازه شمالی به خارج معبد بزرگ به طرف دروازه‌ای که به سوی شرق بود برد. جویبار کوچکی از دروازه جنوبی جاری بود. با چوب اندازه‌گیری 500 متر به سوی شرق اندازه گرفت و مرا از آب گذراند. عمق آب تا مچ پای من بود. او 500 متر دیگر اندازه گرفت و مرا از آب عبور داد. عمق آب تا زانوهایم بود. 500 متر دیگر اندازه گرفت و مرا از آب گذراند. عمق آب تا کمرم بود. او 500 متر دیگر اندازه گرفت. آب در آنجا بسیار عمیق بود و من نمی توانستم از آن بگذرم. آنگاه آنقدر عمیق بود که فقط با شنا کردن می شد به آن سوی رودخانه رفت. او به من گفت: ای انسان فانی، به آنچه دیده ای دقت کن. سپس مرا به کنار رودخانه برد.
In manchen Bibelübersetzungen steht über diesem Text eine eigentlich irreführende Überschrift. Da steht nämlich der Strom, der vom Tempel ausgeht. Das, was da zu sehen ist und was da zunächst beschrieben wird, das ist erst einmal alles andere als ein Strom. Das plätschert unter der Schwelle des Tempels hervor. Unter der Schwelle, also eher ein kleines Rinnsal. Vielleicht so etwas wie der oft zitierte Tropfen auf den heißen Stein. Kennst du dieses Gefühl auch manchmal bis zur Genüge, diesen Tropfen auf den heißen Stein? Im Berufsleben, im privaten Leben, manchmal vielleicht auch beim Engagement in der Gemeinde. Das kannte sicher auch Hesekiel. Nach 1000 Ellen, also so ungefähr einen halben Kilometer, kann das Wässerchen gerade mal die Füße des Propheten benetzen. Wenn man durch ein Wasser wartet, mit den Füßen einfach nur durch, da kann man eigentlich noch selber gut die Richtung bestimmen. Das ist gar kein Problem. Wieder 1000 Ellen später sind dann die Waden verschwunden. Da wird es vielleicht schon etwas schwieriger zu gehen. Und wieder 1000 Ellen später geht's Wasser hin, immerhin schon bis zum Gürtel des Propheten. Und wenn man das so vielleicht sich vorstellt, wie man im Freibad so bis zur Hüfte im Wasser steht und dann versucht zu gehen, das fällt schon schwer. Aber man kann immer noch die Richtung bestimmen. Und dann nochmal 1000 Ellen später, jetzt ist es wirklich ein Strom. Jetzt ist wirklich Schwimmen angesagt. Bisher konnte man immer mit eigener Kraft die Richtung bestimmen. Nun plötzlich wird dem Hesekiel zugemutet, dass er den Boden unter den Füßen verliert. Das kenne ich und das kennen, glaube ich, viele von uns auch. In manchen Situationen verliert man den Boden unter den Füßen. Und dann beginnt man, also zumindest ich, in der Regel in der Panikreaktion erst einmal ganz kräftig zu strampeln und zu strampeln und zu strampeln. Schauen wir, was der Hesekiel hier erlebt, was ihm passiert. Er verliert den Boden unter den Füßen, aber er entdeckt dabei, vielleicht so wie Lili und Lulu vorhin, der Strom trägt ihn. Ich bin ziemlich sicher, so einen Bibeltext, den kann man nicht einfach rein verstandesmäßig verstehen und sich ihm nähern oder ihn gar mit Verstand durchdringen. Ich glaube, hier ist unsere ganze Seele gefragt und vielleicht liest man so einen Text mal eher abends vorm Schlafen gehen und stellt sich das so mal ganz persönlich vor, wie das ist. Vielleicht auf der Hintergrundfolie des eigenen Lebensflusses. Und ich glaube, dann besteht die Chance, dass wir diese Botschaft ganz tief in unserer Seele und in unserem Bauch spüren können. Denn genau dafür sind Visionen da. Nicht in erster Linie, damit sie unseren Intellekt ansprechen, sondern dass sie richtig tief runtergehen in unsere menschliche Erfahrung. Diese Vision, die hier Hesekiel bekommt, die widerspricht eigentlich in doppelter Weise gleich unseren menschlichen Erfahrungen. Zunächst erstmal, wenn ein Fluss von einer Quelle ausgeht und dann ohne weitere Zuflüsse in eine trockene Landschaft fließt, dann wird dieser Fluss immer weniger. Wer sowas mal vielleicht in Israel oder an anderer Stelle erlebt hat, in einem heißen Land, ja, um die Quelle herum, da ist alles noch grün, aber mit jedem Kilometer, den der Strom oder das Wasser weiterfließt, wird es eigentlich immer kleiner, immer karger und irgendwann ist es mal verdunstet und versickert. Hesekiel erlebt hier das genaue Gegenteil. Zweiter Widerspruch, den ich hier empfinde zu unseren Erfahrungen und Sichtweisen. Gegenwart und Ewigkeit, das sind bei uns eher so ganz getrennte Bereiche, die wir auch unterschiedlich denken in unserem Kopf. In diesem Text ist der Übergang im wahrsten Sinne des Wortes fließend. Es scheint so, als wenn Gott dem Hesekiel und vielleicht auch uns sagen will, was in deinem Leben klein und unscheinbar beginnt, das wird durch mein souveränes Handeln zu etwas Großem. Verlass dich drauf. Und was hat der gute Hesekiel dazu beigetragen? Nix. Überhaupt nichts. Außer dem einen. Er hat sich einfach diesem Strom anvertraut, sich von ihm tragen lassen und er gerät dabei in grenzenloses Staunen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Beitrag zum Reich Gottes. Man staunt einfach mal. Der Mann, der den Propheten durch diese Vision führt, der konnte für Hesekiel noch keinen Namen haben. Das ging damals noch nicht. Er nennt ihn von daher einfach immer nur in seinem Text der Mann. Als Christen dürfen wir wissen, wie dieser Mann heißt. Jesus selbst lädt uns nämlich zu dieser erstaunlichen Erfahrung ein. Was zunächst in deinem Leben vielleicht ganz kümmerlich und unvollkommen beginnt, das wird durch sein souveränes Handeln zu etwas Großem, was sogar bis in die Ewigkeit fließt und dort Bestand hat. Jetzt will ich euch nicht verschweigen, dass es mir manchmal anders geht, dass ich es manchmal genau umgekehrt empfinde. Ich investiere viel eigene Kraft, viel inneres Engagement, möchte etwas voranbringen im privaten Bereich, im Beruf, ja, vielleicht auch in der Gemeinde. Aber dann stoße ich an Grenzen, die Kraft wird weniger, der Mut sinkt und irgendwann bin ich dann mal in Versuchung, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ach komm, hat doch alles keinen Zweck, ist doch alles irgendwie vergebliche Liebesmühe und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, Jesus mutet uns das manchmal zu. In bestimmten Teilstrecken unseres Lebens nichts anderes als so ein unscheinbares Rinnsal zu sehen, das kläglich vor sich hin plätschert. Aber es sind eben, das sagt der Text auch, nur 1000 Ellen, also eine klar begrenzte Zeit. Und dann weitet sich der Lebensfluss, dann wird er sogar zum Strom und dieser Strom bringt uns zum Ziel. Es muss wohl auch gesagt werden, dass nicht Hesekiel es ist, der die Abschnitte und die Länge der Abschnitte festlegt, sondern Gott selber tut das. In einem alten chinesischen Sprichwort heißt es, du kannst den Fluss nicht anschieben. Finde ich toll, muss ich immer mal wieder dran denken, wenn ich ungeduldig bin. Du kannst den Fluss nicht anschieben. Was kann man manchmal weder beschleunigen noch abkürzen, da hilft kein Navi. 1000 Ellen sind einfach 1000 Ellen, das ist eine hohe Zahl. Und manchmal wissen wir sie auch nicht vorher, wie lang sie ist. Aber eins wissen wir, auch durch diesen Text, 1000, das ist eine hohe Zahl, aber es ist auch eine begrenzte Zahl. Es ist nicht endlos. Und dann kommt diese große Erfahrung. Der Liebesstrom trägt uns und fließt mit unaufhaltsamer Macht. Ich habe vorhin, weil der Text so lang war, nicht alles vorgelesen und will noch mal einen kleinen Abschnitt, der hinten dran ist an dieser Vision, auch noch mal vorlesen und euch diesen Abschnitt nicht vorenthalten. Ich lese weiter ab Vers 6b. Und der Mann führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dieses Wasser mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. نخمال داوود
ای انسان فانی به آنچه دیده ای دقت کن سپس مرا به کنار رودخانه برد و هنگامی که به آنجا رسیدم در دو طرف رودخانه درختان بسیاری دیدم او به من گفت این آب در این سرزمین به سوی شرق روان است و به دشت اردن و از آن به دریای مرده می ریزد و هنگامی که به دریای مرده می ریزد آب شور آن را به آب شیرین جایگزین می کند. هر کجا که رودخانه روان شود در آنجا حیوانات و ماهیان گوناگونی خواهند بود. رودخانه آب مرده را شیرین می کند و در هر کجا که روان باشد حیات می آورد.
Finde ich total spannend. Hesekiel wird zum Ende der Vision wieder zurückgeführt. Er geht nicht weiter den Fluss entlang, sondern er wird wieder zurückgeführt. Er konnte zwar die Quelle sehen, er kann auch den Strom sehen, aber die Mündung des Flusses, die zeigt ihm der Mann nicht. Es wird ihm aber zuverlässig davon berichtet. Der Mann berichtet ihm davon, aber mit eigenen Augen sieht Hesekiel es nicht. Auch Jesus sagt das, lass dir an meiner Gnade genügen, das sagt er seinen Jüngern. Das Schauen mit den eigenen Augen, das gibt's später. Hesekiel hört erst einmal nur davon, dass an der Mündung des Flusses alles gesund werden soll. Dass sogar das tote Meer, also das Toteste, was man sich überhaupt vorstellen kann, dass es in diesem toten Meer dann sogar vor Leben wimmeln soll. Das alles hört er aus zuverlässiger Quelle, aber er sieht es noch nicht. Er spürt jedoch, dass er sich verlassen kann auf das, was dieser geheimnisvolle Mann zu ihm sagt. Und dann gibt es da noch diesen seltsamen Vers 11, den man am liebsten, wenn man über sowas predigt, weglassen möchte. Aber irgendwie geht das nicht. Ein einziger Vers noch zum Schluss. Aber die Teiche und Lachen neben dem Strom, die werden nicht gesund werden.
آبهایش تازه نخواهند شد و شورزار باقی میمانند.
Bei all diesem großen Jubel über das Leben an der Mündung wird dieses Aber nicht verschwiegen. Warum werden denn die Tümpel und die Lachen nicht gesund? Es liegt, finde ich, auf der Hand, weil Tümpel und Lachen keine Verbindung haben. keine Verbindung mehr haben zum Strom. Und selbst Jesus hat mitten auf dem Weg seine Jünger das mal gefragt. Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch die Verbindung zum Wasser des Lebens kappen? Das war auch schon bei Jesus und zu allen Zeiten eine mögliche Option. Ich finde, dass es Tümpel und Lachen überhaupt gibt, spricht eigentlich für die Größe des Stroms. Der will niemanden zu seinem Glück zwingen, sondern respektiert auch die Entscheidung, sich nicht von ihm tragen zu lassen. Aber wir werden ganz herzlich eingeladen, es zu tun. Ich fasse mal zusammen. Lass dich auf deinem Weg zwischen Quelle und Mündung deines Lebens nicht davon verwirren, wenn das Wasser des Lebensflusses in bestimmten Abschnitten eher kläglich dahin plätschert. Lass dich auch nicht ängstigen, wenn der Fluss irgendwann mal zu einem tiefen Strom wird und du anfängst zu zappeln, wenn du nicht mehr durchwaten kannst, sondern den Boden unter den Füßen verlierst. Sei sicher, der Strom trägt dich und Jesus bringt dich ans Ziel, wo alles Tote gesund wird und in Ewigkeit lebt. Kannst du das glauben? Amen.